Unser heutiger Gast hat an der Leibniz-Universität in Hannover Jura studiert und mit beiden Staatsexamen erfolgreich abgeschlossen. Seit über 17 Jahren ist sie nun schon bei der HDI Group, einer Versicherungsgruppe, beschäftigt. Sie begann als Syndikusanwältin, spezialisierte sich dann auf das Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht und wurde dann Leiterin dieses Fachgebietes. Nach Leitungsfunktionen im Bereich Group Legal wurde sie Mitglied des Vorstands. Seit 2022 ist sie als Personalvorständin der HDI Group auch im Vorstand der Talanx AG. Sie hebt ihre Stimme leidenschaftlich für das Thema People and Culture. Auf ihrem LinkedIn-Profil lesen wir: Menschen wollen sich in ihr Unternehmen einbringen und erleben, dass ihr Beitrag zählt. Sie wollen spüren, dass das, was sie können und ausmacht, wertvoll ist. Mein Antrieb ist, dass sie genau das bei uns können. In den letzten fast 7 Jahren haben wir uns mit mehr als 500 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie beim Thema Arbeit geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist. Denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Welchen Einfluss haben die Chief People Officer in großen Unternehmen auf dem Weg in die neue Arbeit? Und welche Ideen und Ansätze verfolgen sie? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute mit Caroline Schliekamp.
Hallo.
Hi. Und wir sitzen in unserem kleinen, netten Studio hier. Du bist extra gekommen. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Wir haben lange dran gearbeitet und jetzt in der Intro auch schon gehört. Ich habe dir das auch schon gesagt, Michael und ich verfolgen schon länger, was du machst, weil du eben auch viel schreibst. Und deswegen meinte ich gerade schon, wir werden diverse Themen haben, über die wir reden können. New Work im Arbeitskontext, aber auch deine ganz persönlichen Meinungen dazu. Aber bevor alles losgeht, bekommst du die Frage aller Fragen und ich bin sehr gespannt. Wie bist du die geworden, die du heute bist?
Mit dieser Frage habt ihr mich ganz schön auf Trab gehalten in den letzten Tagen und Wochen, möchte ich sagen, weil ich mich da inhaltlich tatsächlich dann sehr mit beschäftigt habe. Diese Frage stellt man sich ja nicht alltäglich. Ich fand sie aber sehr spannend und ich wünschte jetzt, ich könnte dir so ein paar Schlüsselmomente aufzählen, durch die ich die geworden bin, die ich bin. Aber ich glaube tatsächlich, dass es eher ein Prozess war, als dass es so einzelne Momente waren. Ich bin erzogen worden von meinen Eltern sehr wertorientiert und mit einer hohen Verantwortung. Die waren und sind bis heute politisch und ehrenamtlich immer engagiert gewesen und haben mir als Kind schon auch mitgegeben, dass man für das, was einem wichtig ist, eintreten muss und Verantwortung übernehmen muss. Bei uns wurde immer viel diskutiert und auch hinterfragt. Und das habe ich tatsächlich auch in meine späteren Beziehungen immer mitgenommen. Also auch mit meinen Freundinnen. Wir haben immer viel uns Gedanken darüber gemacht, warum verhalten Leute sich eigentlich so, wie sie sich verhalten. Und das habe ich bis heute mir aufbewahrt auch. Immer dann, wenn Verhalten auftaucht oder mir entgegengebracht wird, dass ich erstmal fast feindselig empfinde oder nicht nachvollziehen kann, ist nicht meine erste Reaktion Abwehr, sondern die erste Reaktion ist, geh einen Schritt zurück und überleg, wieso verhält sich diese Person gerade so, wie sie sich verhält. Und das ist definitiv was ich aus meiner Kindheit schon mitgenommen habe. Und darüber hinaus bin ich dann tatsächlich von jeder Entwicklungsstufe zu Entwicklungsstufe, also jede Karrierestufe, die ich genommen habe, habe ich mich auch immer weiterentwickelt und bin quasi mit den Anforderungen gewachsen, wie man so schön sagt.
Nimm mich nochmal ein Stück zurück mit in deine Kindheit. Ich habe nun selber Kinder und das interessiert mich. Und wir haben jüngst eine Unterhaltung gehabt, wo ich versucht hatte zu erklären, trenn mal Verhalten von Person. Und habe mich gefragt, ab wann können Kinder das eigentlich? Ab wann geht das? Und wann ist für dich ein Moment gewesen, wo du dich erinnern kannst, wo genau das stattgefunden hat und du gemerkt hast, okay, ich gehe erstmal ins Verhalten und versuche das zu klären.
Ich kann mich an meine eigene Kindheit da nicht so ganz erinnern, ab wann ich das tatsächlich gekonnt habe. Ich glaube, das ist sehr schwer, das zu differenzieren. Ich sehe es jetzt bei meinem Sohn, der jetzt 13 ist, der fängt jetzt gerade an, dass er das langsam kann. Aber er kämpft und hadert da natürlich auch noch mit, weil für ihn immer eine Kritik an der Person also eine Kritik immer auch eine Kritik an der Person ist. Und die Diskussion, die du beschreibst, haben wir zu Hause eben auch deswegen. Denk dran, nicht, wenn man das Verhalten einer Person nicht gut findet, heißt das noch lange nicht, dass man die Person nicht gut findet. Ich glaube, das habe ich relativ spät erst gelernt, vielleicht sogar erst im Berufsleben. Ich glaube nicht, dass ich das auch schon während der Schulzeit so gut hinbekommen habe. Da habe ich schon die Dinge auch noch persönlich genommen. Habe das auch sehr persönlich genommen, wobei ich auch zugeben muss, dass ich bis heute auch Dinge mir noch zu Herzen nehme. Also ich hab es nie geschafft, die Dinge komplett zu trennen und die Dinge an mir abprallen zu lassen. Ich bin immer noch verletzlich quasi. Wenn ich da aber mal Rita Süssmuth zitieren darf, die hat mal gesagt, ja, ich bin verletzlich und ich möchte es auch bleiben, aber ich habe gelernt, mit meinen Verletzungen umzugehen. Und das ist ein Satz, den ich mir sehr früh tatsächlich in mein kleines Sprüchebuch geschrieben habe. Ich habe als junges Mädchen angefangen und das führe ich bis heute fort, mir sehr schlaue Sprüche aufzuschreiben und immer mal wieder in Erinnerung zu rufen. Und tatsächlich ist das was mir auch bis heute, das vielleicht auch dazu führt, dass ich die Person bin, die ich bin. Also ich nehme mir die Dinge zu Herzen, aber ich zerbreche eben nicht dran.
Also, das Zitat kannte ich nicht, also das hatte ich nie am Schirm. Sprüchebuch, finde ich großartig. Ich habe ein Tagebuch, die zuhören, kennen das. Ich wechsle immer regelmäßig die Farbe der Tagebuch jedes Jahr. Also ich muss eine Farbe erfühlen, welche das nächste Jahr hat.
Welche Farbe hat dein Buch dieses Jahr?
Ganz langweilig, blau, so ein, aber so ein Königsblau. Und es gab dafür auch Gründe. Das war so ein Moment des Selbstbewusstseins, wo ich gesagt habe, das ist für dieses Jahr wichtig, aus diversen Gründen. Ich bin wieder Vater geworden und so. Und dann kommt eine Farbe. Gab aber auch schon Jahre dabei mit Grau, Gelb, NATO-Grün. Also es ist von bis alles gemischt. Also es ist eher so ein Running Gag. Wenn du da jetzt nochmal weitergehst, weil du auch sagtest, berufliche Station, wo ging es dann los für dich? Was war so ein erster Punkt? Wie bist du mit was ins Berufsleben gestartet?
Ich habe nach dem Abitur eine Ausbildung erstmal gemacht. Und zwar interessanterweise, ich hatte eigentlich direkt studieren wollen damals. Es war schon ziemlich schnell klar, ich will eigentlich Jura oder BWL studieren. Und mein Vater hatte damals gesagt, Kind, willst du nicht erst mal was Handfestes machen? Eine Ausbildung fürs Leben. Und ich bin da so halbherzig in die Gespräche gegangen, bis ich bei der Hannover Rück saß in der Empfangshalle. Und das ging so eine Gruppe von spanisch sprechenden Menschen vorbei und ein bisschen weiter standen ein paar englisch sprechende Menschen und ein paar französisch sprechende Menschen sind vorbeigegangen und ich habe am Anfang da mit ganz großen Augen gesessen und gedacht, boah, wie international ist das denn hier? Tatsächlich auch in dem Erstgespräch, was wir hatten, das da interessanterweise auch vor dem Test sogar war, also das Gespräch, die Person stand tatsächlich da im Mittelpunkt, sagte mir der damalige Ausbildungsleiter, warum fängst du nicht erst bei uns eine Ausbildung an und studierst dann? Das ist doch vielleicht auch ein ganz guter Weg. Und das hat mich tatsächlich überzeugt und habe dann erstmal eine Ausbildung zur Versicherungskauffrau gemacht bei einem Rückversicherungsunternehmen. Das ist ja tatsächlich auch ein Konzernunternehmen. Das heißt, ich habe im jetzigen Thalanx-Konzern damals eine Ausbildung gemacht. Und das war der Start in meine Karriere quasi im weitesten Sinne.
Dann aber auch noch studiert?
Also genau, habe das tatsächlich wahrgemacht, habe dann nach der Ausbildung in Teilzeit weitergearbeitet und habe Jura studiert, was mir immer einen unglaublichen Sinn gegeben hat. Also ich habe während des Studiums immer gewusst, wofür ich das mache, hatte immer einen Realitätsbezug. Ich wusste halt ja schon, wie große Verträge aussehen. Ich wusste, warum ich jetzt nochmal Rechtsenglisch lerne, weil die Verträge waren alle auf Englisch. Ich hatte also immer so ein bisschen mehr Purpose als die Kolleginnen um mich rum oder die Kommilitonen. Und habe das dann auch relativ schnell durchgezogen, das Studium, und bin dann zum Referendariat nach Düsseldorf und habe da Kanzleiluft geschnuppert. Und das fand ich nochmal richtig cool. In einer großen Boutique zu arbeiten und mich zu spezialisieren und da interessante Mandate zu machen. Das war nochmal ziemlich sexy, muss ich sagen. Und bin dann aber wieder zurück quasi. Wir wollten wieder zurück nach Hannover. Mein damaliger Freund, jetziger Mann und ich hatten den Lebensmittelpunkt die ganze Zeit über in Hannover. Bin dann zurück in den Konzern gegangen und habe dann wieder beim HDI erstmal angefangen, Underwriting zu machen.
Okay, also ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass du tatsächlich so tief verwurzelt bist in der Branche, Das war mir gar nicht
klar. Ja, tatsächlich. Ich habe Erst- und Rückversicherung wirklich von der Pike auf gelernt und zwar im Konzern. Mhm. Also bei einem Makler zwischendurch und habe da gearbeitet für ein Jahr oder ein halbes Jahr. Aber im Wesentlichen war ich tatsächlich, bin ich ein Konzerngewächs, wie man so nett sagt.
Ja, aber mit eben auch diesem also Ausbildungsteil. Also das finde ich sehr spannend. Ich bin direkt ins Studium gestolpert sozusagen. Und das, was du gerade beschrieben hast mit dem Realitätsbezug, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich habe in der Schweiz studiert und Obligationenrecht, also quasi BGB Schweizer Art, mir fehlte der Realitätsbezug in vielen Teilen. Also mir hat das schon noch Spaß gemacht. Also ich glaube, so ein bisschen Jurist steckt auch in mir drin. Also das, was du gerade gesagt hast, wo du sagst, ah, Kanzleiluft und so Mandate, das ist schon cool. Aber ich hatte keinen Bezug, wo ich sage, wo wende ich es an? Wenn du sagst ja selber, dein Sohn ist 13, wenn du jetzt mal so drauf schaust auf die aktuelle Situation, wird ja viel drüber gesprochen, nächste Generation, die nachrückt. Was ist mit Studium, was ist mit Ausbildung, was sind die verschiedenen Wege? Wie würdest du den Blick darauf werfen in Richtung Ausbildung, Bildungswege, die wir in Deutschland zur Verfügung haben? Was hältst du für sinnvoll? Würdest du es nochmal wieder so machen?
Ich kann mir gut vorstellen, dass ich heute eher so ein duales Studium machen würde, weil ich habe tatsächlich während des Studiums auch eine ganze Menge gelernt, was ich nicht ganz eindeutig brauchte. Wiederum, andererseits hat mich das natürlich auch geprägt. Also, dass ich auch viel Verfassungsrecht und Grundrechte gelernt habe, hat natürlich was mit mir gemacht auch. Und ich möchte die Zeit ehrlich gesagt auch nicht missen. Pragmatischer wäre es wahrscheinlich gewesen, hätte ich ein duales Studium gemacht. Was ich gut finde in der Ausbildungswelt, die wir in Deutschland im Moment finden, ist, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten man eben hat, wie viele duale Studiengänge mittlerweile angeboten werden. Auch wir bei der Talangs gucken ja immer mehr, was brauchen wir eigentlich für Leute, welche Qualifikation ist erforderlich und setzen dann nach diesen Bedürfnissen neue Studiengänge auf. Da gibt es ja mittlerweile wirklich jede Menge Möglichkeiten. Diese Möglichkeiten, also diese Optionen, die wir da haben, finde ich sehr gut. Und ich glaube, dass das auch gut ist für die neue Generation, die da heranwächst, dass eben alles offen ist, dass sie alles Mögliche machen können und auch Weiterbildungsmöglichkeiten dann in Unternehmen ja haben. Ich habe natürlich jetzt vor allen Dingen den Blick auf uns, aber da sind diejenigen, die eine Ausbildung gemacht haben, haben genauso viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, wie diejenigen, die direkt von der Hochschule kommen. Das ist sehr breit.
Wenn du, also ein bisschen die Frage geht ein bisschen in die Richtung, dass ich mir überlege, als ich geschaut habe nach Unis oder noch nicht mal Unis, sondern überhaupt, ich habe mir die Frage gestellt Richtung Abi, was ist der Unterschied zwischen einer Fachhochschule und einer Uni? Ich wollte es einfach wissen. Wir hatten jüngst eine Staatsanwältin im Podcast, Marie, und ich meinte, Marie, was macht eine Staatsanwältin? Also ich stelle manchmal so Fragen, wo man sagt, weiß man doch. So, aber du hast selber die Situation beschrieben, wie du in der Lobby saßt. Und du warst so halbherzig bei der Bewerbung. Was würdest du denn sagen, ab wann ist denn welcher Punkt für Jugendliche, für junge Leute, wo du sagst so, ja, damit kriegt man sie. Das war so der Breaking Point. Du arbeitest ja nun viel, auch in den Bereichen bei euch.
Ja, für mich war dieser Punkt ja wirklich zu sehen, wie spannend so eine Ausbildung auch sein kann. Mhm. Ich glaube, wenn du einmal hörst, bleiben wir ruhig bei meinem Beispiel, ja. Versicherung. Das hört sich wirklich nicht sexy und fancy an. Das hört sich sehr trocken an. Das hört sich an, als würde man halt langweilige Versicherungspolicen verkaufen. Und das war es mittlerweile so. Was wir versuchen, unseren den interessierten BewerberInnen zu vermitteln, und das ist exakt das, was man damals bei mir versucht hat zu zeigen, da ist viel mehr. Das ist viel vielfältiger. Du hast viele Möglichkeiten, dich zu entwickeln, dich mit einzubringen, zu gestalten. Und das ist exakt das, was wir versuchen zu sagen. Hier, wir sind das Haus der 100 Berufe. Du kannst bei uns eine Ausbildung anfangen, du kannst dich dann aber in eine ganz andere Richtung entwickeln. Du kannst auch mal ins Ausland gehen, wenn das für dich spannend ist. Das ist eben nicht ein langweiliger Alltagsjob, sondern an vielen Stellen ist es halt unglaublich spannend, weil es in viele Richtungen auch geht und international ist und in so einem Konzern halt ganz viele unterschiedliche Bereiche sind, die auch sehr unterschiedliche Tätigkeiten erfordern. Das versuchen wir den jungen Menschen zu vermitteln. Und was wir auch machen, ist, dass wir denen immer mitgeben, frag dich doch nochmal, was ist dir eigentlich wichtig? Also was macht dir eigentlich Spaß? Worin gehst du auf? Was sind eigentlich deine Talente? Und nicht so sehr dem zu folgen, was vielleicht das Umfeld von den Personen erwartet, sondern wirklich mal in sich reinzugucken, womit will ich eigentlich mein Leben verbringen? Und klar, du kannst das immer noch mal ändern. Und wenn du in einem Job gelandet bist, der dir gar keinen Spaß macht, kannst du natürlich auch wieder was anderes anfangen. Aber diesen Schritt dann zu gehen, der ist, glaube ich, doch sehr, sehr groß. Insofern rate ich auch jungen Menschen, mach dir diese Gedanken zuerst, bevor du anfängst, eine Ausbildung zu machen. Lass dich da in nichts reinreden, nur weil der Vater Anwalt war, ist das für dich noch lange nicht das Richtige. Und nur weil die Mutter Malerin ist, ist auch das nicht das Richtige.
Das kann natürlich für viele Menschen auch eine sehr mächtige und überwältigende Frage sein. Also was willst du wirklich, wirklich? Und das kann sich ja im Leben auch immer mal wieder ändern, dass man sagt, andere Lebensphase, Dinge sind passiert, jetzt muss ich was ändern. Und du hast eingangs von Verletzlichkeit gesprochen und verletzlichen Momenten. Das ist ja nun auch ein Teil davon, sich selber zuzuhören und einzugestehen. Weiß ich nicht, vielleicht bin ich in einem Bereich gar nicht so talentiert und in dem anderen. Was hat da für dich die Phase nach Corona geändert, wenn du mal davor und danach schaust auf diesen, ja, du hast es gesagt, Sinnhaftigkeit beim Arbeiten, bei den Leuten, mit denen du arbeitest? Müssen gar nicht unbedingt die Jüngeren sein, aber mich interessiert sehr auch die Dynamik, die ihr jetzt bei euch im Arbeitskontext habt und was sich da geändert hat dadurch.
Die Frage nach dem Warum ist deutlich stärker herausgetreten. Das kann man wohl sagen. Ich habe den Eindruck, dass vor Corona sich weniger Menschen Gedanken darüber gemacht haben, warum sie die Dinge tun, die sie tun und was eigentlich der Sinn dahinter ist. Das hat sich mit Corona wirklich geändert. Ich glaube einfach, weil wir alle mehr Zeit hatten, uns auf uns selbst zu konzentrieren, aber auch, weil eine Generation nachgekommen ist. Ich glaube, das steht schon auch in einem Zusammenhang, die sich diese Frage viel mehr stellt. Und das schwappt ja über. Also wenn ich mit vielen jungen Menschen öfter mal mit jungen Menschen in Kontakt komme, die diese Sinnfrage stellen, stelle ich sie mir automatisch auch selber. Ich kann deswegen auch gar keinen so großen Unterschied, du sagtest es ja gerade auch, das sind nicht nur die jungen Leute, die sich diese Frage stellen. Ich kann das auch nicht feststellen, dass es eher junge Leute sind. Mit Corona hat sich diese Frage tatsächlich öfter gestellt und ich bin super froh, dass wir im Unternehmen uns diese Frage auch genau zu diesem Zeitpunkt gestellt haben. Also wir als Unternehmen haben kurz in dem Sommer, bevor Corona ausgebrochen ist, haben wir über 4000 Leute im Konzern gefragt, wirklich überall auf der Welt, was unterscheidet uns eigentlich vom Wettbewerb? Was macht uns eigentlich aus? Warum arbeitet ihr hier gerne? Wenn ihr am Samstagnachmittag in einem Café sitzt, was erzählt ihr den Leuten, warum ihr gerne da arbeitet, wo ihr arbeitet? Und haben da viele Workshops gemacht, viele Gespräche geführt, aber auch so Surveys ausfüllen lassen und haben die Ergebnisse dann konsolidiert und sind mit unserem Unternehmenspurpose rausgekommen. Und ich weiß, das war auch eine Trendgeschichte. Und ich will gar nicht verhehlen, dass wir es wahrscheinlich auch deswegen angefangen haben. Aber im Endeffekt ist da ein unglaublich starkes Statement rausgekommen, was ganz tief im Unternehmen wirklich gefühlt ist. Wir hatten so unterschiedliche Komponenten, die wir, egal wo wir auf der Welt waren, immer wieder gespiegelt bekommen haben. Das war so ein Gemeinschaftssinn. Wir halten zusammen unter den KollegInnen, aber auch gegenüber den KundInnen. Die Sorgen der KundInnen sind im Übrigen auch unsere Sorgen. Wir nehmen uns die zu Herzen. Wir springen füreinander ein. Wir sind füreinander da, wenn es drauf ankommt. Dann immer diese zweite Komponente, die gerade schon angeklungen ist. Wir kümmern uns, wir sorgen uns. Wir lassen Probleme nicht einfach Probleme sein. Und ich habe jetzt eh gleich Feierabend, dann lasse ich es jetzt mal liegen. Und dass wir unternehmerisch unterwegs sind. Also, dass wir immer viele unternehmerische Freiheiten im Konzern haben. Wer eine neue Idee hat, kann sie erstmal ausprobieren. In der Regel, natürlich wird sie gechallenged, ob sie Hand und Fuß hat, aber wer eine gute Idee hat, dann wird das erstmal ausprobiert. Diese drei Komponenten sind dann zusammengekommen zu diesem Together We Take Care of the Unexpected and Foster Entrepreneurship. Und das hat uns sehr durch die Pandemie getragen auch. Also an den ersten Tagen, als wir im Lockdown saßen und ja keiner wusste, was auf uns zukommt. Wir alle wussten, das müssen wir uns auch immer mal vergegenwärtigen, wir wussten ja gar nicht, was auf uns zukommt. Wir wussten gar nicht, wie tödlich ist das eigentlich alles, wie gefährlich ist das. Ein ganz unglaublich kreativer Kollege hat dann Bilder dazu gemacht quasi, zu unserem Purpose, schwarzer Hintergrund, da drauf immer in hell ein besonderes Merkmal aus einer Stadt, international. Es gab es dann für alle unsere Standorte. Und mein LinkedIn-Post war voll mit diesen mit diesen Bildern und unserem Purpose, together we take care of the unexpected, das ist jetzt der Moment, in dem wir zusammenhalten und es schaffen werden. Das hat mich schon sehr berührt und der wird bis heute eben, hat sich das halt durchgezogen. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen, deine Frage war ja eher in Richtung des Einzelnen.
Ja, aber also ich finde das, ich glaube, das können wenige einschätzen, was das für ein aufwendiger Prozess ist. Also auch selbst bei uns im Kleinen, also mit irgendwie 40 Leuten, stellst du dir die Frage so, leben wir das alle noch, tragen es alle mit? Und das ist schon ein Prozess. Und wenn du sagst 4000 Leute und dann muss man sich ja verletzlich vielleicht auch Sachen stellen, die man eigentlich gar nicht hören will erstmal, oder das kann ja auch sein. Und am Ende kommt sowas bei raus, das macht schon Sinn, aber genau nochmal die einzelnen Leute, also was kam genau im Einzelfall bei raus, das interessiert mich sehr.
Und weil das so eine starke Kraft für uns ausgeübt hat, sind wir jetzt auch, bieten wir auch jetzt einzelne Purpose-Findungs-Workshops an. Ne? Also auch in unseren Entwicklungsprogrammen gibt es auch dieses, was ist eigentlich mein eigener Purpose? Und Verletzlichkeit, ja, da kommt manchmal raus, dass es nicht dieser Job ist.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Also was ist dann?
Also denn, ja, also natürlich, ab und an verlieren wir auch mal jemanden. Ja. Das ist dann auch der Fall, wobei wir viele Leute eben auch wieder zurückgewinnen können. Mhm. Das ist dann vielleicht mal der Weg, den man gehen muss. Aber tatsächlich stellen wir fest, dass viele Menschen sich dann eben auch identifizieren können mit unserem Gesamtpurpose, weil der sehr viele Aspekte beinhaltet. Also allein dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, aber auch Unternehmertum, diese Freiheiten, da können sich viele wieder drin finden. Und insofern macht es oft, schließt sich der Kreis dann auch in diesen Workshops für die einzelnen Menschen.
Wir hatten das mal in einem Podcast mit Unilever, die Folge mit Chan. Die beiden, Chan ist ein Synonym, die haben eine Doppelrolle bei Unilever. Christiane und Angelika, die quasi sich einen Job teilen. Und die hatten damals eben auch erzählt, dass das dort auch sehr stark gefördert wird, diese Purpose-Workshops. Ich habe es mir nie angeschaut, aber wenn du jetzt mal sagst, Mensch, ich fange bei dir morgen einen Job an und das wäre jetzt eine deiner Pitchlines und du stellst mir das vor, erzählst mir von diesem Purpose-Workshop, dann würde mich interessieren, wie genau läuft das ab? Wie findest du raus, was ich wirklich will? Oder wie kann ich das in diesem Workshop rausfinden?
Jetzt bin ich nicht diejenige, die diese Workshops anbietet, aber ich habe natürlich selbst auch mich auf die Suche nach meinem eigenen Purpose gemacht. Du stellst dir als erstes die Frage, was kannst du besonders gut, welche Geschichten in deinem Leben haben dich geprägt, welche Eigenschaften von dir haben dabei eine wesentliche Rolle gespielt und kommst dann auf diese Quintessenz, versuchst es immer weiter runterzubrechen auf eine Quintessenz. Und irgendwann hast du dann verschiedene Elemente, die dann meistens einmal auf dieses Warum tatsächlich, was ist der übergeordnete Sinn, die herauszubrechen sind. Und dann gibt es immer noch so einen zweiten Teil, der dann sagt, und wie machst du das? Also welche Werte sind dir dabei besonders wichtig? Und das ist schon, da musst du dich ja schon zwei Tage ungefähr so mit beschäftigen, dass du wirklich intensiv dein ganzes Leben durchgehst und guckst, was sind so Schlüsselmomente gewesen? Wo warst du besonders erfolgreich? Und was hat es ausgemacht? Und was war dir dabei wichtig? Was hat bei dir besonders viel Glück und Zufriedenheit auch ausgelöst?
Eigentlich in der New Work-Reise eines der Kernthemen. Ne? Also wenn du von dem Ursprung von New Work ausgehst, dann war das ein großer Teil, als der Friedrich Bergmann da als die Idee hatte zu sagen, wir nehmen die Hälfte der Belegschaft und machen quasi Sessions zum Thema, was willst du wirklich? Mhm. Also wie so eine Art Purpose-Workshop, wo sehr viel bei rauskam. Gibt es bei euch denn auch resultierend daraus, so mal als ganz offene Frage, Arbeitsmodelle, die beides miteinander verbinden, dass man sagt, ich mache jetzt zum Beispiel nur noch Teilzeit oder ein bisschen was oder ändere den Job und die andere Hälfte der Zeit mache ich was anderes. Habt ihr das auch?
Ja, wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten. Teilzeit zu arbeiten ist immer eine Option. Wir haben flexible Arbeitszeitmodelle ja auch. Das heißt also, wie du über den Tag verteilst, arbeitest, wie du über den Monat verteilt arbeitest, das kannst du alles relativ flexibel gestalten, sodass eben auch im besten Fall du diese Zeit nehmen kannst, die du für ein ausgeprägtes Hobby nehmen möchtest. Die gibt es natürlich. Wir versuchen natürlich aber auch, die Leute mit ihrem Purpose einzubinden bei uns. Also wenn es passt und jemand hat eine besondere Leidenschaft für irgendwas, ist natürlich auch gut, wenn man die Möglichkeit findet, das im Unternehmen einzubinden. Weil wenn jemand wirklich für irgendwas brennt, dann kommt da im Zweifel auch was sehr, sehr Gutes raus. Aber ja, wir bieten alle möglichen Teilzeitmodelle an, auch führen in Teilzeit. Tandemführung ist was, was wir noch pilotieren. Da gibt es noch nicht so ganz wahnsinnig viele Fälle, in denen wir das tatsächlich haben, weil da brauchst du ja zwei Leute. Du hast gerade Chan genannt. Mhm. Ist das so ein Kunstbegriff wie Brangelina?
Ja, genau.
Okay. Du brauchst ja wirklich zwei Leute, die sehr, sehr gut zusammenpassen, damit das wirklich gut funktioniert und keinen Abrieb gibt. Wir machen das jetzt teilweise mit Menschen, die kurz vor der Pension sind, die quasi ihre NachfolgerInnen ausbilden und die das dann eine Zeit lang gemeinsam machen und wo schon neue Ideen quasi mit eingebracht werden und die alte Erfahrung aber dabei ist. Wir haben es aber auch in sehr großen Abteilungen, wenn zwei Leute sagen, eigentlich wäre das auch jeder Teil für sich eine eigene Abteilung, aber wir leiten sie zu zweit, weil uns das wichtig ist, dass wir gemeinsam darüber auch uns austauschen, eng, wie wollen wir hier weitermachen und das strategisch gemeinsam aufstellen wollen. Also wir haben ganz unterschiedliche Modelle. Der Klassiker ist ja eigentlich zwei Teilzeit, in Teilzeit arbeitende Menschen, die sich einer Führungsposition teilen. Also all diese diese Modelle bieten wir an. Noch nicht, also nicht in riesengroßer Anzahl. Das wäre übertrieben. Klassisch ist immer noch bei uns die einzelne Führung. Aber es wird immer offener und ich merke auch, dass gerade jüngere Menschen da auch viel Interesse dran haben. Mhm.
Ja, hätte ich jetzt auch geschätzt. Wie trittst du Kollegen gegenüber? Ich sage es bewusst Kollegen, vor allem den männlichen Kollegen, die vielleicht dann eher hinter verschlossener Tür sagen, boah, also das muss wieder mehr Vollzeit geben, mehr geleistet werden. Ich weiß, du bist auch für die Leistung, du stehst für Leistungsorientierung, also Dinge, über die du schreibst. Und das, also ich habe auch, wir machen immer so einen Strengths Finder bei jedem bei Blackboard und bei mir steht Leistungsorientierung ganz oben tatsächlich. Das heißt, ich will immer, dass es fertig wird und schnell. Und werde da manchmal eingebremst. Hab auch manchmal diesen Impuls, dass ich sage, Mensch, also als ihr heute reingekommen seid, wir waren zu zweit, glaube ich, oder zu dritt, und ansonsten war das Büro leer. Und dann gibt es bei mir die Morgen, wo ich sage, das kann doch jetzt nicht sein, es ist doch schon irgendwie 10 oder 10:30, wo sind die alle?
Arbeitet hier außer mir gar keiner.
So, wie trittst du da gegenüber und wie verbindest du da die Leistungsorientierungskaro mit der verletzlichen Karo?
Also erstmal versuche ich immer wieder klarzustellen, dass die Art, wie wir arbeiten, nicht so ganz leichte Schlüsse darüber zulässt, wie das Ergebnis ist. Also dieses klassische, eigentlich hätte ich gerne wieder meine Hierarchie zurück und ich weiß doch, wie es funktioniert. Das hat in der Vergangenheit immer funktioniert. Warum muss ich denn jetzt wieder in so eine Schleife gehen und nochmal diskutieren und nochmal hinterfragen lassen? Ich weiß, am Ende kommt doch sowieso das raus, was ich am Anfang schon wusste. Können wir uns den ganzen Quatsch nicht sparen? Und ich sag mal wieder hier an, wie es geht. Und ich sag euch auch, bis wann ihr es erledigt habt. Und wenn das nicht klappt, dann arbeitet ihr gefälligst auch abends noch spät, bis meine Timeline eingehalten wird. So, das hat noch immer geklappt. Ich würde das ganz gerne wieder machen. Natürlich gibt es so eine gewisse Tendenz bei männlichen Kollegen zu glauben, das hat immer wahnsinnig gut funktioniert. Warum in Gottes Namen sollte das nicht mehr funktionieren in Zukunft? Den versuche ich sehr geduldig zu erklären, warum das leider nicht mehr der Fall ist, weil die Welt sich halt extrem verändert und immer schneller wird und immer komplexer wird und komplizierter wird und es nicht mehr funktioniert, dass eine Person da ganz oben schon zum richtigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung treffen wird. Das funktioniert nicht mehr. Da bin ich fest von überzeugt. Um komplizierten Problemen begegnen zu können, brauchen wir ExpertInnen. Die müssen so qualifiziert sein, dass ich als Vorgesetzter da nicht mehr mithalten kann. Weil wenn ich alles Expertenwisse vereine, dann ist irgendwie auch was schiefgegangen. Das heißt, ich muss ja Leute haben, die eigentlich mehr wissen, sich ganz intensiv und in Dinge einarbeiten können und ein Wissen haben, was wirklich nur noch auch ein paar Leute haben können. Das kann ich nicht mehr als Führungskraft auch können. Und wenn ich komplexe Herausforderungen habe, dann brauche ich Leute, die möglichst unterschiedlich sind und sich da adaptiv quasi immer wieder ranrobben von allen Seiten, Fehler machen, aus den Fehlern lernen. Auch das kann nicht eine Einzelperson machen. Eigentlich das, was eine Führungskraft jetzt machen muss, ist nicht mehr besonders der Schlauste zu sein, oder sondern die müssen eigentlich jetzt unterscheiden können zwischen komplexen und komplizierten Problemen und die richtigen Arbeitsansätze oder die richtigen Lösungsansätze vielleicht einzusteuern und müssen Stärken erkennen können und Teams zusammenstellen können und die richtigen Teams für die richtigen Herausforderungen zusammenstellen können. Das ist ja eine völlig veränderte Rolle eigentlich, die man hat. Und wenn wir diesen Schwung nicht hinkriegen, also diese Veränderung nicht hinkriegen, dann sind wir irgendwann den Veränderungen in dieser Welt hilflos ausgeliefert, weil dann werden wir da stehen und Befehle in einen Raum rufen und wahrscheinlich dann irgendwann sogar in einen leeren Raum rufen, weil keiner uns mehr folgen will, weil ja auch keiner Bock hat, sich mit einer Führungskraft auseinanderzusetzen, die darauf beharrt, dass die Welt so geblieben ist, wie sie früher mal war und dass deswegen auch noch die gleichen Lösungsansätze gefahren werden.
Nimm uns mal mit in so eine Führungsrunde. Wie groß seid ihr in der Führungsrunde?
Das kommt darauf an, welche Führungsrunde du meinst. Also Talangs AG-Vorstand sind wir zu siebt zum Beispiel.
Das ist ja schon eine Runde, die so groß ist wie, glaube ich, der Schweizer Bundesrat, wenn ich mich nicht irre. Also die Regierung quasi sind sieben. Und dann gibt es einen Chef, den nennen sie Primus Inter Pares, Chef, Chefin, je nachdem. Die wechseln ja regelmäßig durch, Gleiche unter Gleichen. Ganz interessant, wie die das organisieren. Also sieben ist ja schon eine ordentlich große Runde. A, muss die gut strukturiert sein, weil sonst eskaliert ja so ein Meeting. Und B, kann es ja solche Streitpunkte geben. Wenn du mal so einen Einblick in den Karo-Alltag gibst, auch in so einer Runde, die Teile, die du erzählen kannst, dass man sich das mal vorstellen kann, wie ihr genau diesen Herausforderungen als Führungsrunde gegenübertretet.
Also jetzt ist natürlich, mein Alltag besteht nicht unbedingt aus der Vorstandssitzung. Die haben wir einmal im Monat. Klar. Natürlich haben wir da auch klar, ist ja eine Holding-Vorstand, da haben wir klare Zuständigkeiten. Was wir da auch haben, ist eine unglaublich gute Diskussionskultur. Also da wird sehr stark gechallenged. Da hören wir einander sehr gut zu und diskutieren ganz offen die Dinge, was auch wichtig ist, weil wenn wir auf der Ebene das nicht vorleben, können wir es auch im Rest des Konzerns nicht erwarten. Mein Arbeitsalltag besteht natürlich eher darin, dass ich mit meinem Führungskreis dann, und das sind nochmal 10 Leute, dass wir täglich quasi das Ressort steuern und da an Themen arbeiten. Und mein Arbeitsalltag ist dann im Endeffekt so, ich habe viele bilaterale Rücksprachetermine, in denen wir Herausforderungen besprechen und sagen, was steht gerade an. Wie läuft das? Funktioniert das? Brauchst du meine Unterstützung? Wo mich meine Direct Reports auch nochmal fragen, hier, wie siehst du das? Hast du da noch einen anderen Blick drauf? Manchmal habe ich natürlich nochmal mehr Wissen aus anderen Kreisen, zum Beispiel aus der Vorstandssitzung, kann nochmal strategisch nochmal anders drauf gucken, besprechen dann, was zu tun ist. Umgekehrt auch Entscheidungen, die ich zu treffen habe, lasse ich dann von meinem Führungskreis auch challengen. Da ist uns auch extrem wichtig, dass wir so einen ganz offenen Umgang haben und dass es keine Angst gibt, was Falsches zu sagen. Da kommt die Verletzlichkeit wieder ins Spiel, nach der du vorhin ja auch nochmal gefragt hattest. Da gibt es halt keine Eitelkeiten und kein Ego, sondern da geht es vor allen Dingen darum, die richtige Lösung zu finden. Und die findet man meines Erachtens in der Regel nur, wenn man sie von möglichst vielen Seiten ein Problem von möglichst vielen Seiten beleuchtet und immer wieder auch nochmal gegentritt und nochmal challenged und da auch keine Angst vor hat, dass das, was man sich vielleicht ursprünglich mal, womit man ursprünglich mal ins Rennen gegangen ist, auch komplett verworfen wird. Da gibt es einfach nur den Spaß daran, hinterher die beste Lösung zu haben. Und da geht es nicht darum, wer hat die gefunden, sondern haben wir sie gefunden? Und ist das jetzt wirklich die beste Lösung, die für alle gilt? Und dafür brauchst du halt ein totales Vertrauen, weil du kannst in so eine Diskussion und in so einen Austausch nur gehen, wenn du weißt, du wirst hier akzeptiert, so wie du bist. Keiner zweifelt an deinen Fähigkeiten. Du kannst auch mal was echt Blödes sagen und keiner in der Runde, und da bin ich echt sehr froh drüber und sehr glücklich, dieses Privileg zu haben, in so einer Runde auch zu arbeiten, und keiner in der Runde denkt über den anderen, was für ein Idiot, wie konnte er denn jetzt gerade irgendwie so Quatsch gesagt haben, sondern alle gehen da mit Energie und Freude ran und können so offen diskutieren, weil dieses ganz hohe Vertrauen eben herrscht. Und ich glaube auch, dass es das tatsächlich braucht, wenn du wirklich offen miteinander arbeiten willst, brauchst du eine ganz hohe, komm, und ich sage jetzt einmal das Wort, psychologische Sicherheit.
Ja, das ist völlig okay. Also Amy Edmondson hat hier die Setting the Scene gemacht für das Thema und die Frage ist halt dann, und das wäre jetzt meine Challenge, wie wird es bei euch im Alltag gelebt? Also nehmen wir mal ein Beispiel, du hattest gesagt, aus deiner Kindheit das Thema Verhalten und Personen. Mhm. 10 Leute in der Führungsrunde, gehe ich jetzt mal von aus, typische Normalverteilung wie an einer Uni, der eine arbeitet mehr mit, der andere weniger, einer bringt sich mehr ein, die eine macht so, der andere so. Jeder tickt halt anders. Es sind ja nicht, wir als Führungskräfte sind ja far from perfect. So. Wie geht ihr damit um? Also mich interessieren 2 Sachen, die ich im Kopf habe. Das eine mache ich gleich, das ist generell Meeting-Orga und die ganze Struktur. Das finde ich mal super spannend, gerade wenn so viele Leute involviert sind. Aber ganz konkret interessiert mich, du beobachtest ein Verhalten und ihr habt ein kritisches Thema und dir missfällt eine Verhaltensweise und klar, jemand fightet für sein Thema und irgendwann musst du sagen, ich entscheide das jetzt. Sorry, wir müssen das jetzt so machen. Wir müssen ja nicht alle mitgehen, agree to disagree. Und dann treten ja doch aus meiner Erfahrung manchmal Verhaltensweisen auf, wo man sagt so, okay, das geht jetzt nicht, weil wir müssen dann halt dann auch entscheiden, weil ich entscheide es jetzt. Aber es gibt ja Leute, die sagen, wir sind wie so eine Basisdemokratie, sind wir nicht. Wie gehst du damit um und habt ihr dann Formate wie, weiß ich nicht, Debriefings, die regelmäßig stattfinden? Wie führt ihr die, dass du genau da trennst zwischen Verhalten und Person, um dann ganz schnell so einen Konflikt auch wieder in eine produktive Richtung zu bringen?
Also, um sicherzustellen, dass hinterher alle aus einem Meeting rausgehen und die Entscheidung, die getroffen wird, ob die jetzt einstimmig getroffen wird oder nicht oder mehrheitlich, oder eben dann doch vielleicht mal einmal durch Hierarchie durchentschieden wurde, damit alle wirklich rausgehen und diese Entscheidung vertreten können. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Man kann sagen, wir haben um diese Entscheidung gerungen, aber das ist die Entscheidung und ich erwarte dann auch wirklich von allen, dass sie sich hinter diese Entscheidung stellen und nicht rausgehen und sagen, ja, das wurde jetzt entschieden. Ehrlich gesagt, ich finde es eine Scheißlösung, aber ich muss das jetzt mittragen. Ja, da muss ich nicht erwarten, kann ich nicht erwarten, dass es umgesetzt wird letztlich. Aber ich erwarte, dass aus einem Meeting alle rausgehen und sagen, das ist unsere Lösung. Wurde drum gerungen und wir haben es uns nicht leicht gemacht, aber das ist jetzt die Lösung und damit gehen wir jetzt raus. Dafür ist es halt erforderlich, dass man alle Perspektiven hört und auch ehrlich hört. Und meine Erfahrung ist, wenn man das tut, Und auch nicht einfach die Leute reden lässt und sagt, ja, ich lasse den jetzt reden. Letztlich interessiert mich das jetzt nicht. Wir werden das sowieso gleich anders entscheiden. Sondern wenn man wirklich zuhört, wirklich in den Austausch geht und auch erklärt, warum die Entscheidung jetzt anders getroffen werden muss, dann tragen das auch alle mit. Und ein Instrument, das ich mir tatsächlich von meinem Vorstandsvorsitzenden abgeschaut habe, ist, dass er immer auch fragt, können wir mit dieser Lösung leben? Und dann hat nochmal jeder auch die Chance zu sagen, nee, Moment, ich halte es an dieser Stelle noch wirklich nicht für richtig. Ich glaube, wir haben ein Argument noch nicht gehört. Diese Chance bekommt man quasi nochmal. Und in der Regel ist es dann so, du hast zum Schluss eine Lösung, das ist vielleicht nicht deine perfekte Lösung, aber du kannst mit ihr leben. Du hast alles gesagt, es wurde alles gehört, alle haben alle Argumente gesehen und verarbeitet und das ist jetzt die Lösung, die dabei rauskommt. In meiner Erfahrung gehen dann die Leute auch raus und sagen, das tragen wir jetzt mit. Das ist die Lösung.
Das klingt trotzdem nach wahnsinnig viel Arbeit, ne? Also gerade bei 10 Direct Reports, 7 Leuten im Vorstand.
Keiner hat gesagt, dass es leicht ist.
Und jetzt die Frage, ja, das ist völlig klar. Nur trotzdem selber auch das Thema Vereinbarkeit mit eigener Familie, Flexibilität im Arbeitsalltag. Machst du dann die 15 Stunden voll oder hast du Methoden für dich entwickelt, wo du genau weißt, so nehme ich mir die entscheidenden Themen raus, so müssen die Meetings vorbereitet sein. Geh mal mit uns in deinen quasi wirklich Alltag. Bist du dann mehr die Person, die mehr liest und asynchron arbeitet, weil du schreibst auch viel auf LinkedIn oder du sagtest bilateral, machst du das wirklich, wie hat das Ferdinand Pirch früher genannt? Die ewige Vorstandssitzung, so hat er das getauft, alle in einem Raum. Man könnte es auch Coworking nennen, ja, aber er hat es die ewige Vorstandssitzung genannt. Wie tickst du und wie arbeitest du da im Alltag?
Ja, also mein Alltag ist, glaube ich, geprägt und das ist zumindest das, was mir die Leute, mit denen ich eng zusammenarbeite, spiegele durch sehr hohes Vertrauen in die Leute, mit denen ich arbeite. Das heißt dann Ownership geben, richtig? Also ich empowere die Leute, die Dinge selbst zu machen. Und deswegen ist mein Tisch nicht so voll, wie man vielleicht denken könnte, weil ich habe ja die richtigen Leute um mich rum. Ich weiß, die können den Job ja im Zweifel besser als ich, ihren Job definitiv besser als ich. Und ich bin da kein Mikromanager. Also ich springe da nicht rein und muss alles besser machen als die, sondern ich weiß, ich habe die gut ausgesucht. Das sind Leute mit guter Erfahrung. Wir tauschen uns regelmäßig aus. Die haben alle Informationen, die sie brauchen. Und ich vertraue darauf, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Und natürlich machen auch die mal Fehler. Das gehört dazu. Aber ich kann sehr gut abgeben und loslassen. Und deswegen habe ich keinen 15-Stunden-Tag. Sondern ich beschäftige mich nur mit den Themen, bei denen mein Input wirklich auch gebraucht wird. Deswegen funktioniert das gut in diesen bilateralen Gesprächen, weil da an mich herangetragen wird, wo mein Input gebraucht wird. Und natürlich frage ich auch immer mal nach bei bestimmten Themen, die mich besonders interessieren und die ich für strategisch besonders wichtig halte. Aber es ist nicht ein Durchkauen von allem, was da gemacht wird. Ich muss weder alles wissen, noch muss ich alles entscheiden. Überhaupt nicht. Und das führt dazu, dass ich keine ewige Vorstandssitzung habe. Und im Übrigen führt das auch dazu, dass das Team um mich herum hoch engagiert und mit Spaß bei der Arbeit ist, weil den macht ihre Arbeit, zumindest können sie mir das glaubhaft versichern, auch unglaublich viel Spaß, weil sie diesen Gestaltungsfreiraum haben, ne? weil sie in einem Umfeld arbeiten, in dem wir uns alle respektieren und jeder anerkennt, was der andere auch kann. Und das heißt auch nicht, dass jeder alleine vor sich hinarbeitet. Ich lege hohen Wert auf Kollaboration. Es ist immer wichtig, diejenigen einzubeziehen, die einzubeziehen sind. Was aber eben auch nicht heißt, dass wir alle Entscheidungen sozialisieren und Mailverteiler so groß machen, dass die Verantwortung möglichst breit verteilt ist. Sondern gelingt uns, glaube ich, schon sehr gut zu sagen, wir stimmen uns ab mit denjenigen, mit denen wir uns abstimmen müssen, weil die haben da einfach nochmal was zu beizutragen. Aber wir müssen auch nichts durch die Lande schicken und Riesen-E-Mail-Verteiler machen oder diese Riesenbesprechungen, in denen irgendwie schon die Leute gar nicht mehr wissen, warum sie jetzt eigentlich in diesem Termin sitzen. Das ist ja ein totaler Albtraum und das verstopft uns auch den Alltag, wenn wir so vorgehen. Das machen wir sehr, sehr gezielt. Ja, Punkt.
Hätte ich jetzt nämlich auch gechallenged, große E-Mail-Verteiler, weil mein Team, als ich dann sagte, ich mache einen Podcast mit dir, sagte, wir hatten doch ein Projekt mit Caros Team zum Thema Microsoft Teams und richtige Nutzung, wäre jetzt mal eine Challenge gewesen, ne, dass man mehr asynchron und transparenter kommuniziert. Das ist natürlich die These dahinter, dass man das eben wirklich auch beherrscht, versteht und tut. Nichtsdestotrotz weiß ich sehr wohl, dass viele unserer Konzernkunden halt E-Mail ist einfach noch immer noch ein riesen Thema. Klar, die modernen Asynchron-Tools beschleunigen uns enorm. Daher jetzt mal so ganz konkrete Fragen. Bist du eher Typ Smartphone oder Laptop, Typ E-Mail oder Teams, Typ Telefon oder persönliches Gespräch?
Oh, du musst mich das eins nach dem anderen fragen. Yeah. Also das war
Smartphone oder Laptop?
Smartphone.
Ja, ist gut so, ich auch. Also safe, also ganz klar. Es ist aber die Smartphone. Absolute, das ist das für dich das produktivste Tool, wenn man es zu beherrschen weiß.
Ja, ich bin außerdem Freundin von lieber sprechen als schreiben. Yes. Da geht so viel verloren beim Schreiben. Ja. Und deswegen will ich auch lieber sprechen, als dass ich schreibe. Ja. Und da passt Smartphone.
Neben Sprechen mit den Menschen, machst du auch Speech-to-Text statt Tippen dann? Oder?
Nee, da bin ich irgendwie nicht. Ich habe aber auch in der Kanzlei zum Beispiel nie diktiert. Ja. Ich glaube, ich brauche den kreativen Prozess des Schreibens. Ich arbeite auch sehr lange an meinen Texten. Ja. Und man wird von mir wenig Texte kriegen, wo Sätze unausformuliert sind. Mhm. Also ich achte dann da sehr drauf, wie ich das schreibe und das kann ich nicht so gut, also da bin ich nicht gut genug, um das sofort so rauszuknallen, mündlich.
Das heißt, die LinkedIn-Artikel auch am Smartphone oder am Laptop?
Nee, am Laptop. Richtig lange Texte kann ich nicht am Smartphone schreiben.
Dann E-Mail oder Microsoft Teams?
Beides. Ich finde, beides hat seine Berechtigung. Mhm. Es gibt bestimmte Dinge, die, also alles, was nicht dokumentiert werden muss. Ne? Also alles, was auf Zuruf funktioniert, ist Teams. Mhm. Dann natürlich viel auch über die Dateien in Teams, also wirklich, dass ich Dokumente in Teams einstelle, das schon, aber bestimmte Dinge gehen in Teams bei mir noch verloren. Also manche Dinge bekomme ich noch ganz gerne per E-Mail, weil ich sie dann auch anders zuteilen kann. Und ich weiß, das kann man in Teams auch alles gut machen. Und mit dem Planner in Teams
funktioniert
das auch.
Ich bin bei uns auch nicht der Profi. Aber es gibt jetzt, wenn Andi zuhört, der würde dir jetzt eine Liste an 1000 Sachen machen.
Ja, wir haben tatsächlich ich verantworte ja auch Recht. Und in der Rechtsabteilung haben wir uns damals auch Regeln gegeben. Was wird per Teams kommuniziert und was wird per E-Mail kommuniziert? Ich glaube, insgesamt, ich bin sehr gläubig dahingehend, dass man sich in Teams Regeln geben sollte. Also nicht in Microsoft Teams Regeln geben sollte, sondern wenn ich mit mehreren Menschen zusammenlebe, sollte ich mir Regeln geben. Ob das jetzt ist, was sind unsere Kommunikationswege oder ob das ist, wie verhalte ich mich auf einer Coworking in einem Coworking Space oder wie arbeiten wir generell zusammen? Und ich meine auch, dass man da immer Retrospektiven draufsetzen muss, um sicherzustellen, dass das auf Dauer auch gut funktioniert und ob das der richtige Weg ist oder ob einige da tatsächlich unglücklich sind oder Dinge auf den Boden fallen. Der absolut perfekte Weg, den habe ich da noch nicht gefunden bei Mail und Teams, glaube aber, dass es immer mehr zu Teams rüberrutschen wird, ehrlich gesagt.
Ziemlich sicher. Typ Büro oder machen wir lieber im Videocall?
Büro. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, wie wichtig Vertrauen für mich ist. Und ich glaube einfach, als Menschen können wir Vertrauen deutlich besser aufbauen, wenn wir gemeinsam in einem Raum sitzen. Da gibt es ja auch Studien zu, was da hormonell passiert. Ich glaube auch fest daran, dass wir kreativer sind, wenn wir beieinander sitzen. Und ich glaube, wir sind da besser geworden. Wir können über Teams jetzt schon viel machen, als wir angefangen haben, während Corona Videokonferenzen zu machen, hätte ich es für völlig ausgeschlossen gehalten, dass ich Personalgespräche mal irgendwann per Teams führe. Wissen wir jetzt alles, das geht auch. Ne? Also wir sind da stark lernfähig und vielleicht wird sich das in ein paar Jahren auch nochmal kolossal verändert haben. Im Moment würde ich sagen, sind wir sehr viel kreativer, wenn wir im Büro zusammenkommen und die zufälligen Begegnungen, da habe ich auch noch keinen Weg gefunden, wie man das ersetzen kann, wenn man virtuell zusammenarbeitet.
Also, gibt es auf jeden Fall ganz Mini-Einschub-Idee. Es gibt ein Format, auch eben aus diesen Teams-Schulungen. Die Idee hatten wir Jahre her. Es gab früher so Taktik, also die Unterscheidung zwischen Strategie-Meetings und Taktik-Meetings. Und dieser Daily-Check-In ist eher Taktik. Und wir haben bei fast allen, die das so nutzen, wo auch mal geschult wurde, ein Format, das nennt sich Die Lage. Das ist so ein asynchroner Check-In morgens. Regel ist zum Beispiel vor 9 Uhr. Ich habe es heute Morgen gemacht, bevor ich aus dem Haus bin. Und bis ich nachher dich getroffen habe, hatte ich keine Minute Zeit. Es war alles durchgetaktet. Aber ich habe morgens beim Kaffee reingeschrieben, irgendwie privat, gutes Update, meinem Vater geht es wieder besser. Dann heute steht Podcast mit Caro an. Dann so ein paar Sachen. Und dann übrigens Bottlenecks, das, weil jetzt Streik. Und das machen alle in einem Thread. Und selbst bei 40 Leuten kannst du, das ist so ein kurzer Absatz, dadurch, dass wir alle schneller lesen als schreiben und so weiter, kannst du das durchscannen. Am Handy geht das super gut. Und dann siehst du an den kleinen Emojis, das ist die Regel, dass man die dazu packt, sofort, wie ist die Stimmung. Und wenn man sich dann mal kennt, was man bei Leuten kennt, dann kann ich sofort erfassen anhand deines Postes, wie geht's dir heute und was sind deine Themen. Und dieses drüber stolpern, das ersetzt nicht komplett den Watercooler oder die Kaffeemaschine, aber im Asynchron ist das eine Riesenhilfe dadurch, dass täglich eine Routine für die Externen entsteht. Also das ist so ein...
Das mag ich gern.
Das ist wirklich, also deswegen, ich pitche noch bei euch für das Asynchrone. Das ist so. Dann, bevor wir hier auf die Zielgerade kommen, muss ich dich noch fragen, Team KI oder Team Let's See What It Brings to Us?
Ich glaube, wir werden KI schon brauchen. Ich glaube aber auch, und dafür bin ich wahrscheinlich zu sehr Juristin, wir müssen wirklich sehr aufpassen, wie wir KI nutzen, einsetzen, wie wir es beherrschbar behalten. Ich glaube, ohne KI werden wir einfach ein riesiges Problem mit Hinblick auf den demografischen Wandel in Deutschland bekommen. Ich weiß nicht, wie wir das dauerhaft hinkriegen sollen, wenn wir nicht bestimmte Arbeiten einfach besser automatisieren können. Und habe tatsächlich auch eher einen optimistischen Blick drauf, der nicht naiv ist, behaupte ich zumindest, dass wir uns mithilfe von KI irgendwann auf die guten Sachen konzentrieren können, auf die Sachen, die uns Menschen erfüllen. Und guck mal, da machen wir gerade wieder den Kreis zurück zu Purpose und mitgestalten und sich einbringen. Die Dinge, wo wir als Menschen leidenschaftlich arbeiten, ich glaube, da werden wir auch immer bessere Lösungen entwickeln können, vielleicht auch gestützt durch KI. Bestimmte Dinge aber müssen wir uns ja auch nichts vormachen, machen wir auch alle jeden Tag, die uns überhaupt gar keinen Spaß machen und die sicherlich künftig durch KI besser gemacht werden können. Aber es muss eben auch dafür gesorgt werden, dass es beherrschbar bleibt und dass wir klare Regeln dafür haben, wie wir damit umgehen.
Bringt dein Sohn dir KI bei oder du deinem Sohn?
Er mir. Ganz eindeutig. Keine zwei Meinungen.
Was war jüngst etwas, was du denn gelernt hast, wo du sagst, okay, wow?
Ich hab kein konkretes. Es ist allein die Art, wie er mit Technik umgeht, also wie er mit Medien umgehen kann. Ich suche Ewigkeiten nach einer bestimmten Einstellung und er nimmt das Ding in die Hand und macht das so intuitiv, knallt mir das dann so lässig aufs Sofa zurück und sagt, hier Mama. So, ist doch ganz einfach. Die sind damit groß geworden, das ist einfach was anderes. Und das, was ich glaube, was für die Generation auch total intuitiv ist, ist was ich nicht mehr lernen werde wahrscheinlich.
Ja, was halt schon passiert, ich mache das jetzt wirklich lange mit diesen Technologiekurven, jetzt 20 Jahre und ich habe das jetzt jüngst in einem kurzen LinkedIn-Video gesagt, es passieren so richtige Leap Forwards und das, was jetzt passieren wird, ist mein Take, die Enttäuschung wird kommen in den meisten Unternehmen, weil viele Leute sich nicht die Zeit nehmen zu sehen, was kannst du damit tun und denken, Mensch, Copilot muss mir doch jetzt meine PowerPoint fertig machen für den Vorstand, aber das geht nicht. So, das, so,
du musst halt auch wissen, wie du es einsetzt.
Ja. Und das geht natürlich nicht, aber so Kleinigkeiten, ne? Also zum Beispiel, ich diktiere fast nur, weil ich Legastheniker bin, das heißt, ich mache wirklich ständig Schreibfehler, Schreibdreher, alles Mögliche. Ich bin aber sehr, sehr schnell da drin, meine Gedanken klar zu äußern und benutze dann so kleine Hacks wie, weiß ich nicht, die Whisper-KI von OpenAI. Die, wenn man so ein Enterprise Agreement hat, dann ist ja auch AVV und so weiter. Für bestimmte Mails diktiere ich das einfach runter und zwar in einer irren Geschwindigkeit, die absolut fehlerfrei, auch wenn du die Sprachen wechselst, auch Denglisch und so weiter, das Ding erkennt. Wo ich dann davor sitze und sage so, das ist eine Kleinigkeit, aber das war vor ein paar Jahren not possible, gar nicht. Und dann nimmst du etwas wie, weiß ich nicht, ein Perplexity, was halt jetzt ein Google nach und nach ersetzt, gefühlt, was dir halt strukturiert alles zusammen, also dieses Zusammenspiel, und da bin ich bei dir, das ist für die Jüngeren, die halt nicht so verhaftet sind in, ja, ich habe das schon immer gegoogelt und gemacht, viel leichter. Also meine Tochter ist noch eigentlich vor Smartphone-Nutzung, die ist noch zu jung, aber wenn ich ihr das zum Üben gebe, dann promptet sie intuitiv, statt zu googeln, weil sie nie googeln gelernt hat, sondern sie beschreibt, was sie möchte. Sie sagt dann, ich möchte einen Comic machen, wie macht man einen Comic? Also fängt mit dieser Frage an, bekommt eine Anleitung und macht von da weiter. Und weil sie so verdammt lesefaul ist, fängt sie dann an zu sprechen, Sprache ein und Ausgabe. Und so. Also das sind so die Beobachtungen, die ich habe. Und deswegen war die Frage auch ganz ernst gemeint mit deinem Sohn oder bei dir. Und Frage jetzt auf den Arbeitskontext. Habt ihr quasi das organisiert oder institutionalisiert, dass die Leute bei euch, die sich im Unternehmen damit befassen, da eine Plattform haben, Dinge teilen, ihr dann experimentiert?
Ja, wir sind ein sehr dezentral aufgestellter Konzern.
Das hattest du im Vorgespräch gesagt, ja.
Und deswegen geben wir aus der Zentrale quasi nicht vor, wie das gemacht wird. Ja. Aber wir haben über das Best Practice Lab, das ist eine Plattform, in der wir uns die Leute weltweit, die sich mit bestimmten Themen beschäftigen, kommen zusammen zu Agile Desks. Und tauschen sich dann da aus und arbeiten dann auch virtuell weiter an Themen gemeinsam. Also es ist wirklich ein Best-Practice-Austausch. Und wir haben natürlich, bieten wir auch eine sichere Gen-AI-Plattform ein, in dem wir jetzt üben können. Aber haben auch identifiziert, dass wir das sehr dezentral machen müssen, weil auch da kannst du ja nicht aus einem Headquarter sagen, wie eine Anwendung in einer Zweigniederlassung sein soll. So funktioniert es ja nicht. Oder wie der Aktuar in Brasilien was machen soll. Wie sollten wir das machen? Das müssen die schon vor Ort machen. Und unsere Aufgabe ist ja, eine Kultur zu schaffen. Oder meine Aufgabe unter anderem ist, eine Kultur zu schaffen, in der das auch jeder machen kann. Also in der man diese Freiheit hat, sich damit zu beschäftigen, eben auch die Fehler zu machen. Es läuft immer wieder so auf die gleichen Parameter raus. Und aber auch diesen unternehmerischen Geist, dieses Ownership, dieses Engagement quasi hat, sich damit zu beschäftigen. Und das versuchen wir weiter zu verbreiten und wirklich in die letzten Zweige des Unternehmens zu bringen, dass wir die gleichen Werte da leben. Das sind bei uns Transparenz, Engagement, Kollaboration basierend auf Vertrauen. Und die versuchen wir wirklich überall hinzubringen und in den Alltag zu integrieren. Die versuchen wir systemisch zu verankern, in den Tools, die wir auch haben, in dem Austausch, den wir permanent natürlich auch durch Townhalls haben, durch Einzelgespräche, dass wir wirklich auch als Vorstand Gespräche mit den MitarbeiterInnen haben, so kleinere Gesprächsrunden, wo man mal mit 10, 20 Leuten zusammensitzt und darüber redet, wie ist das eigentlich angekommen. Verbinden wir im Übrigen auch immer mit Strategie und Purpose. Das ist bei uns immer der Dreiklang, what, how, why. Und wollen so eben eine Atmosphäre schaffen und eine Kultur schaffen, in der wir uns ausprobieren können, in der wir eigenverantwortlich die Dinge vorantreiben, in der wir transparent auch darüber reden, was wir schon haben und da eben, da kommen wir wieder so ein bisschen zurück, was wir vorhin schon mal hatten, wo eben nicht ein Ego im Mittelpunkt steht, sondern das Ergebnis im Mittelpunkt steht und das Team gemeinsam die Lösung entwickelt und es immer wieder darauf hinausläuft, versuchen, machen, eigene Ideen einbringen, mitgestalten. Und dazu gehört dann auch die Entwicklung von KI, aber da gehört natürlich auch die Entwicklung von neuen Geschäftsideen oder von verbesserten Prozessen dazu, von Individuallösungen. Das alles ist dann hoffentlich der Output dieser Kultur, die wir da vorantreiben möchten und etablieren.
Ich merke gerade, wie ich mich habe reinziehen lassen in deinen Arbeitsalltag. Wir haben die Stunde schon längst gesprengt. Michael wird jetzt schmunzeln, wenn er das hört. Wir starten ja immer mit der Frage, und das zeigt einfach auch nur tatsächlich, wie vielfältig das ist, also was du da im Alltag machst. Und da ich ein sehr bildlicher Mensch bin, konnte ich mir eben auch die Führungsrunden vorstellen und die Vorstandssitzung. Das hat wirklich große Freude gemacht. Wir starten mit der Frage, wie bist du die geworden, die du bist? Und möchten am Ende die ganz einfache Frage von dir beantwortet haben. Wo willst du noch hin?
Guck mal, da habe ich mich jetzt nicht drauf vorbereitet, auf die Frage.
Das ist gut.
Ich möchte in einem Unternehmen sein, in dem tatsächlich diese Kultur, wie ich sie vorhin angedeutet habe, wirklich in jeder Ecke gelebt wird. Und wo dieses unabhängige Arbeiten, dieses selbstorganisierte Arbeiten mit hohem Respekt voreinander, in dem das wirklich gelebt wird bis ins letzte Quäntchen. Und daran arbeite ich und ich hoffe, dass ich das noch erleben werde, dass wir dieses Unternehmen wirklich in jeder Ecke sind. Wir haben unglaublich große Schritte gemacht in den letzten Jahren und deswegen bin ich sehr optimistisch, dass ich das noch miterleben werde. Und dann möchte ich gerne irgendwo anders sein.
Und ich würde sagen, wenn du sagst, du bist jetzt einen großen Schritt weiter, dann machen wir die Fortsetzungsfolge und dann führt Michael durch die noch mehr New Work Leadership Themen. Schön, gerne, dass du extra hier gekommen bist und danke für die Zeit.
Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke an Caro und an Christoph für diese wunderbare Folge. Ich nehme eine ganz, ganze Menge mit. Ihre persönliche Entwicklung, welche Rolle familiäre Werte gespielt haben, die sicherlich dann auch dazu geführt haben, dass Empathie und ein Verständnis für andere Menschen im Berufsleben bei ihr eine Rolle gespielt haben. Ich fand sehr spannend ihren Blick auf die unterschiedlichen Karrierewege und Bildungsoptionen, dass es eben nicht diesen einen Weg gibt. Als jemand, der selber studiert und promoviert hat, war ich da früher fest von überzeugt, dass das der einzige Weg zum Glück ist. Das sehe ich heute komplett anders. Die Bedeutung von Teamarbeit und Diversität, eins meiner wirklichen Highlight-Themen, psychologische Sicherheit in Teams, auch die Rolle des Büros, die ich unfassbar wichtig finde, bei allen Vorzügen, die hybrides Arbeiten mit sich bringt, sehe ich aktuell das Büro immer noch als ein zentrales Tool für die Zusammenarbeit. Natürlich künstliche Intelligenz, das habe ich erwartet, dass Christoph das auch in diesem Podcast unterbringt und dann das Thema dezentrale Organisation und Innovation. Ich bin super, super happy über diese Folge, traurig, dass ich nicht dabei war und happy, dass ich in diesen Montagmorgen mit dieser wunderbaren Folge starten kann. Euch wünsche ich einen schönen Ostermontag, wenn ihr die Folge jetzt hört. Und wünsche mir und hoffe, dass ihr uns treu bleibt. Wir freuen uns über Sterne, über Bewertungen, über Nachrichten und darüber, dass ihr schon so lange bei uns zuhört.